Liebe Geschwister, heute möchte ich euch mitnehmen in die Zeit 1000 vor Christus, ungefähr in die Stadt Bethlehem. Und da befand sich eine vierköpfige Familie, die aufgrund einer Hungersnot zu der Zeit beschlossen hat, wir müssen hier weg, wir müssen wohin, wo es was zu essen gibt. Wir finden die Geschichte im Buch Ruth, im Alten Testament. Das Buch Ruth, und da lesen wir gleich in Vers 1, zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande, und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Naomi und seine beiden Söhne Machlon und Kilion, die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort und wohnten und lebten dort. So beginnt die Geschichte. Ja, eine Hungersnot. Aufgrund der Hungersnot müssen sie sich umorientieren und einen Ort finden, wo es was zu essen gibt. Bethlehem liegt ungefähr Luftlinie 25 Kilometer westlich vom Westufer des Toten Meeres. Wenn ihr so die Karte vor Augen habt von Israel, da ist das Tote Meer, ja, so längs gezogen in diesem Graben. Und ungefähr 25 bis 30 Kilometer Luftlinie westlich davon ist Bethlehem. Wenn man jetzt von Bethlehem nach Moab zieht, dann muss man Richtung Totes Meer gehen, um die Nordspitze des Toten Meeres herumlaufen und dann an der Ostseite des Toten Meeres runterlaufen, so bis zur unteren Hälfte vom Toten Meer. Und da in diesem Bereich lag das Land Moab. Luftlinie vielleicht so 100 bis 120 Kilometer entfernt von Bethlehem, nicht weit weg. Aber scheinbar ein anderes Mikroklima, sodass es dort genügend Feuchtigkeit gab und Sachen noch wuchsen und man noch ernten konnte. Und dort sind sie dann also gelandet. Ja, Ephratiter aus Bethlehem, eine vierköpfige Familie, Elimelech, sein Name bedeutet, mein Gott ist König. Naomi bedeutet, ja, es hat eine Fülle schöner Namen, also meine Wonne, angenehm, entzückend, lieblich, an Schönheit übertreffend. Ist doch ein schöner Name, ne? Ist irgendeine Naomi hier im Saal? Hast einen schönen Namen bekommen. Naomi. Und dann war da noch der erste Sohn, der hieß Machlon, und der zweite Kilion. Und ihre Namen bedeuteten etwas nicht so Schönes. Machlon bedeutet der Kränkliche. Und Kilion, der Schwächliche. Wie wir später noch sehen werden, traf das zu, denn beide haben nicht sehr lange gelebt. Kränklich, schwächlich. Und so waren sie, jetzt kamen sie da praktisch nach Moab. Und historisch gesehen gab es ja immer schon solche Situationen. Der Abraham musste auch mal nach Ägypten ziehen wegen einer Hungersnot in 1. Mose 12, Vers 10. Da lesen wir, dass er dann nach Ägypten zog. Auch sein Sohn Isaak in 1. Mose 26, der zog zu den Philistern, zu König Abimelech, auch wegen einer Hungersnot. Und auch Jakob und seine Söhne nach Ägypten wieder, ja, wegen Hunger. Also das passierte wohl öfters, dass durch so eine Krise dann diese Migration dann eben krisenbedingt durch die Hungersnot dann stattfinden musste. Und auszuwandern in die Fremde ist immer schwierig. Wer von euch das vielleicht schon mal durchmachen musste, weiß, wovon hier die Rede ist. Und wir erleben hier jetzt auch ständig Situationen von Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, geflohen sind und jetzt hier Zuflucht suchen. Es ist keine schöne Erfahrung, wenn man die vertraute Umgebung verlassen muss. Die Heimat, die vertrauten Menschen, ja, das sind Schicksalsschläge, die wir erleiden. Und in der Vergangenheit gab es ja auch gerade zwischen Moab und Israel, da gab es keine so guten Beziehungen. Ja? Das wird uns ja berichtet, etwas früher in 4. Mose 25 wird berichtet, dass Balak, der König der Moabiter, als die Israeliten sich aufgemacht haben, aus Ägypten zu ziehen und dann durch die verschiedenen Länder zogen auf dem Weg nach Kanaan, da kamen sie auch in die Nähe von Moab. Und Balak, der König der Moabiter, hatte schon von anderen Königen gehört, oh, die Israeliten, die sind gefährlich. Ja? Und er versuchte, sich zu wappnen gegen die Israeliten. Wenn die jetzt mit so vielen Menschen kommen und in unser Land kommen, was machen wir da? Hatte der eine Idee? Er hat den Propheten Bileam beauftragt, das Volk zu verfluchen. Hat den Bileam kommen lassen. Der Bileam, ja, der hat so hin und her geschwankt. Das Geld wäre schon sehr schön, aber eigentlich bin ich ja Prophet Gottes. Ich kann doch nicht das eigene Volk verfluchen. Und das hat Gott ihm auch verboten. Ja? Und es war nicht leicht, von Gott, also den Bileam zu überzeugen. Da musste er schon eine Eselin zum Sprechen bringen und ihm klar machen, deine Eselin hat dir gerade das Leben gerettet, ja? Weil sie mich gesehen hat, der ich im Weg stand und dir den Weg verboten habe, ja? Den Durchzug, weil ich nicht will, dass du mein Volk verfluchst. Ja, das hat also nicht geklappt mit dem Verfluchen, aber kurze Zeit später, und ich weiß nicht, ob die Idee von Bileam kam, der Balak hat dann gesagt, wir machen eine große Party zu Ehren unserer Götter. Wir laden die Israeliten ein, zu feiern mit uns. Und die haben die Einladung angenommen und es wurde wild gefeiert, ausschweifend gefeiert. Und als Resultat dieser Begegnung sind dann mindestens 24.000 Israeliten gestorben. An dieser Plage und an diesen Konsequenzen. Also Moab war definitiv keine gute Ortswahl für gläubige Juden. Da wollte man nicht hin, wenn man nicht musste. Aber sie hatten scheinbar keine Wahl und sind halt dann dort gelandet. Die beiden Jungs haben Frauen gefunden. Dort, sie werden auch erwähnt, und zwar die erste Schwiegertochter, die hieß Orpa und die zweite Ruth. Orpa wird übersetzt, die den Rücken kehrende. Vielleicht hat es damit zu tun, dass sie später dann zurückgekehrt ist nach Moab, währenddem Ruth weitergezogen ist mit der Naomi nach Israel. Ruth bedeutet die Freundin, die Begleiterin, die Freundin Gottes. Das ist also die Ausgangssituation, die wir hier beschrieben haben. Und dann geht es weiter. Dann lesen wir, was dann passiert ist, als sie dann in Moab waren. Das finden wir in den Versen 4 und den folgenden. Erst Vers 3, ich beginne mit Vers 3. Also Ruth, Kapitel 1, Vers 3. Und Elimelech, Naomis Mann, starb und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Der erste Schicksalsschlag für Naomi. Ihr Mann ist jetzt tot. Es sind nur noch die beiden Söhne da. Vers 4. Die beiden nahmen sich moabitische Frauen. Das war auch nicht so im Plan gewesen. Ja, man sollte ja eigentlich nur Frauen wählen, die den gleichen Glauben haben, vom gleichen Volk sind. Das wussten sie, aber sie hatten wohl auch das Gefühl, keine Wahl zu haben. Und so haben sie zwei Frauen aus Moab geheiratet. Die eine hieß Orpa, die andere Ruth. Und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden. Der zweite, der dritte, schlimme Schicksalsschlag für Naomi. Sie alleine bleibt übrig. Ihr Mann ist gestorben, 10 Jahre später die beiden Söhne, ihre Schwiegertöchter sind Witwen, sie ist Witwe. Zu dritt überlegen sie nun, wie geht's weiter? Und Vers 6 beschreibt dann, da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück, denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Ja, nach über 10 Jahren zieht sie zurück. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, Vers 7, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Sie fühlten sich ihrer Schwiegermutter verbunden. Sie haben sie bestimmt auch bedauert, da sie diese schrecklichen 3 Schicksalsschläge erlitten hatte. Und sie selbst waren ja auch betroffen, ja, hatten ihre Männer verloren. Und das hat sie zusammengeschweißt. Und so wollten sie dann die Naomi nicht alleine zurückziehen lassen. Und obwohl Israel für die beiden Frauen die Fremde bedeutete, beschlossen sie mitzugehen. Aber die Naomi hat ihnen ins Gewissen geredet. Als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Geht hin und kehrt um, eine jede ins Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Toten und an mir getan habt. Also Naomi wusste sehr zu schätzen, wie sich die beiden um sie gekümmert haben, in diesem Leid, in diesen Schicksalsschlägen. Aber sie sagt: Ihr beiden seid noch jung. Wenn ihr jetzt zurückkehrt in eure vertraute Umgebung, habt ihr noch eine gute Chance, neue Partner zu finden, nochmal zu heiraten. Und das wird dann sehr interessant, wie sie hier sagt: Von mir könnt ihr nicht mehr erwarten, dass ich jetzt nochmal heirate und nochmal Söhne gebäre und bis die so alt sind, dass sie heiraten können, dass ihr sie wieder heiraten könnt, ja, dass ihr mit meinen Söhnen verheiratet sein könnt. Das wird nicht klappen. Geht zurück zu euren Familien. Ja. Und die Orpa hat sich dann überreden lassen und ist dann geblieben, aber die Ruth bestand darauf, dass sie mit der Naomi zurückkehrt nach Juda. Und das ist dieser Schlüsseltext, den ich als Predigttext gewählt habe. Ruth antwortete: Bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren soll. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Gott und dein Gott ist mein Gott. Eine ganz bezeichnende Aussage hier von der Ruth. Und dann kommen sie zurück nach Bethlehem und die ganze Stadt erkennt, das ist doch die Naomi, die vor über 10 Jahren hier weggezogen ist wegen der Hungersnot. Lesen wir in Vers 19 und dann in Vers 20 lesen wir, wie die Naomi reagiert hat auf diese Frauen, die sich gefreut haben, Naomi wiederzusehen. Ah, du bist doch die Naomi, wie geht's dir? Ja? Und Naomi wehrt ab und sagt in Vers 20: Nennt mich nicht Naomi. Warum nicht? Nennt mich Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Mara bedeutet bitter. Ja, wir kennen den Begriff auch von der Zeit, als Israel in der Wüste war und Wasser gebraucht haben und dann haben sie eine Quelle entdeckt und die war bitter. Und den Ort nannte man Mara, also Verbitterung, Bitterkeit. Ich will nicht mehr die Schöne genannt werden. Ich bin verbittert, weil Gott hat dafür gesorgt, dass ich verbittert bin. Und sie erzählt noch weiter in Vers 21: Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naomi, da doch der Herr mich gedemütigt hat und der Allmächtige mir Leid angetan? Spüren wir die Verbitterung aus diesen Worten? Sie verwendet bewusst den Begriff der Allmächtige. Ich meine, wenn der Allmächtige mir das antut, wer bin ich, dass ich dagegen etwas tun kann? Ich bin ja wehrlos, ich bin machtlos, wenn der Allmächtige mir sowas antut. Er hat mich gedemütigt. Er hat dafür gesorgt, dass ich mit leeren Händen zurückkomme. Er hat mir Bitteres angetan. Kennen wir diese Gefühle? Wir haben heute Vormittag schon im Bibelgespräch darüber gesprochen, als wir über den Hiob gesprochen haben. Ja? Wie gehen wir damit um? Oder der Asaf. Ja, Menschen, die wirklich, die gläubig waren, die an Gott geglaubt haben, aber in ihrem Leben aufgrund besonderer Umstände an den Punkt gelangt sind, wo sie empfunden haben, das hat Gott mir angetan. Dass sie direkt Gott verantwortlich machen. Wer denn sonst? Der ist der Allmächtige. Er hätte es verhindern können, er hat es nicht verhindert. Ja, diesen Groll, diese Verbitterung. Die Bibel geht ganz offen damit um. Was mich gewundert hat, ist, die Ruth muss in ihrer Schwiegermutter etwas gesehen haben, was sie dazu motiviert hat, bei ihr zu bleiben, mit ihr zurückzugehen. Da habe ich mich gefragt, aber bei dieser Einstellung verbittert, Gott anklagend, was hat denn da die Ruth überzeugt? Ja, das ist die Frage, die sich mir hier stellt und die sich immer stellt, wenn so etwas geschieht, wie wir das hier beschrieben sehen. Was sagt diese Geschichte darüber aus, unter welchen Voraussetzungen Menschen meinen Gott als attraktiv wahrnehmen? Weil Ruth hat ja gesagt, dein Gott ist jetzt mein Gott. Sie hatte ja andere Götter. Irgendetwas hat sie fasziniert am Gott der Naomi, dass sie sagt, ich tausche meine Götter ein gegen deinen. Ich will jetzt deinen Gott haben. Was war da mit diesem Gott von der Naomi? Von der Naomi, die nicht mehr Naomi heißen wollte, sondern Mara, weil sie verbittert war gegen Gott. Und trotzdem war da etwas, was die Ruth überzeugt hat. Was lernen wir aus dieser Geschichte darüber, unter welchen Voraussetzungen Menschen meinen Gott als attraktiv wahrnehmen und ihn zu ihrem eigenen Gott machen wollen? Welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die Formulierung dein Gott und mein Gott? Es ist interessant, dass es einige Geschichten gibt in der Bibel, wo das betont wird, dieses dein Gott, mein Gott. Ja? Wir kennen die Geschichten zum Beispiel von Nebukadnezar und Daniels drei Freunden, als die in dem Feuerofen landen, weil sie eben nicht das Bild, Götzenbild anbeten wollen. Und der Nebukadnezar erkennt, das sind doch jetzt vier Personen in dem Feuer. Wie kann das denn sein? Wir haben doch drei reingeworfen. Ja? Und sie dann rausruft und sie kommen raus und er völlig fasziniert ist und dann sogar einen Befehl erlässt und sagt, es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Ja? Oder dann auch nochmal im Daniel, wo dann später der Daniel in die Löwengrube geworfen wird, weil er sich geweigert hat, auf sein Gebet zu verzichten zu Gott. Ja, er hat dieses Verbot missachtet, dass man zu niemand anderem beten darf als nur zum König. Und schweren Herzens musste dann der König Darius sein Wort halten und Daniel in die Löwengrube werfen lassen. Aber dann lesen wir in Kapitel 6, in Daniel 6, Vers 20, früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Löwengrube. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme und der König sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Die Antwort von Daniel, mein Gott hat seinen Engel gesandt. Dein Gott, mein Gott. Ruth will den Gott von Naomi folgen, weil er besser ist als ihre eigenen Götter. Und so war Naomi trotz ihrer Verbitterung dennoch eine Art Missionarin. Sie war nicht das perfekte Vorbild. Und die Last haben wir oft, wenn wir besonders gut sein möchten und dass wir sagen, wenn wir Leid erleben, ich darf nicht aufbegehren. Ich muss das runterschlucken. Ich muss das still tragen, mein Schicksal. Sonst bin ich kein gutes Vorbild. Ja, und dann haben wir die zusätzliche Last, dass wir sehr viel Leid erleben, sehr viel Einsamkeit und dann noch den Druck haben, einen falschen Eindruck zu vermitteln. Darunter zerbrechen viele Menschen. Dabei muss das gar nicht sein. Dabei können wir verbittert sein und trotzdem missionarische Erfolge haben. 50% bei der Ruth. Ja? Die Orpa ist zurückgegangen, aber die Ruth ist mitgegangen. Die hat sie gewonnen für ihren Gott. Trotz der Verbitterung. Was war das Geheimnis? Naomi war verbittert, aber sie hat an Gott festgehalten. Das ist das Geheimnis. Ja? Du darfst dich über Gott beschweren als gläubiger Mensch. Du darfst sagen, lieber Gott, ich verstehe das nicht. So wie das der Hiob gemacht hat. Am Anfang war er noch sehr, sehr vorbildlich. Hat seine Frau zurechtgewiesen, liebe Frau, sag sowas nicht. Ja, wir haben Gutes von Gott empfangen, sollen wir nicht auch das Böse empfangen? Aber später hat er ganz anders gesprochen über Gott. Ich wünschte mir, ich könnte Gott in einem Gerichtsverfahren gegenübergestellt werden. Ich weiß jetzt schon, dass ich verlieren würde, weil er ja allmächtig ist, aber trotzdem, ich möchte ihn von Angesicht zu Angesicht fragen, warum er das zulässt. Ich weiß nicht, ob Hiob sich jemals bewusst wurde, dass er wie eine Schachfigur auf dem großen Schachbrett hin und her geschoben wurde mit Satan, der die schwarzen Figuren bedient hat, und Gott die weißen Figuren. Und er war einfach eine Schachfigur, ein Bauer oder ein Reiter. Oder ja, wenn man sich so fühlt. Ich will keine Schachfigur sein, ich will nicht rumgeschoben werden. Habe ich jetzt einen freien Willen oder nicht? Darf ich entscheiden? Soll ich entscheiden? Bin ich verantwortlich? All die Fragen kommen dann auf. Und dann ist es nicht, oh nein, 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 und schnell Deckel drauf. Nein, nicht so denken, nicht so reden, sondern Gott sagt, bitte, stell deine Fragen. Ich halte das aus, ich bin groß genug. Bleib ehrlich. Und viele haben das gemacht, viele Beispiele in der Bibel. Ich könnte mehrere Predigen zu dem Thema halten, die dann hinterher umso fester an Gott geglaubt haben, weil sie den Mut hatten, dieses scheinbare Tabu zu übertreten, dass man nicht über seine Zweifel sprechen darf, dass man nicht verbittert sein darf, wenn man Leid erlebt, dass einem einfach zu viel wird. Es reicht, Gott, es reicht, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und man darf ehrlich sein. Und das war die Naomi. Die war sehr ehrlich, sagt, nennt mich nicht mehr Naomi, ich heiße jetzt Mara, ich bin die Verbitterte. Aber Ruth hat es fasziniert. Warum hält die Naomi trotzdem fest an diesem Gott? Da muss etwas an dem Gott sein, dass es sich lohnt, selbst wenn man diesen Gott nicht versteht, dass man dabei bleibt, dass man dran bleibt. Und genau das ist es. Genau das ist der Punkt. Und das würde ich sagen, das ist das Paradoxon des Glaubens. Bei Gott bleiben, selbst wenn es scheinbar keinen Sinn ergibt. Selbst wenn ich nichts dafür bekomme. Wir kennen ja dieses Belohnungsdenken. Das hat ja auch die Frau des Hiob so drauf gehabt. Ja? Sie hat gesagt, ja, bis jetzt ist es uns gut gegangen, Gott hat uns gesegnet, wir hatten Kinder, wir hatten großen Besitz, wir haben gut gelebt. Aber scheinbar hat sich jetzt das Schicksal gewendet. Es scheint sich nicht mehr zu lohnen, an Gott zu glauben. Also gib deinen Glauben auf, es bringt nichts mehr. Petrus hat auch Jesus gefragt, Jesus, wir haben alles verlassen für dich, was kriegen wir denn dafür? So eine direkte Frage, ja. Habt ihr auch schon mal so gedacht? Lieber Gott, ich habe so viel aufgegeben, meine Erbschaft. Mein Opa hat seine Erbschaft verloren, weil sein Vater ihn enterbt hat, als er gläubig wurde. Ja. Und da denkt man dann schon, ich habe viel verloren, weil ich hätte diesen Job kriegen können, aber wegen der Sabbat, nein, habe ich ihn nicht bekommen. Dieses Belohnungsdenken. Jesus hat den Petrus nicht gerügt. Er hat gesagt, ja, ich verstehe, dass du diese Frage stellst. Und er hat ihm gesagt, du bekommst viel mehr, als du aufgeben musstest. Schon jetzt auf dieser Erde die Sicherheit, dass Gott für dich sorgt und dann das ewige Leben, viel mehr. Viel mehr, als du aufgeben musstest. Und später, der Petrus hat das dann auch begriffen, als später einmal in Johannes 6 wird das beschrieben, viele Jünger Jesus verlassen haben, weil sie ihn nicht mehr verstanden haben, als er gesagt hat, ihr müsst mein Fleisch essen, mein Blut trinken. Und da steht in Johannes 6, viele haben ihn verlassen, viele Jünger, nicht nur Zuhörer, Jünger haben ihn verlassen, weil sie gesagt haben, der ist durchgedreht, was erzählt er denn? Kannibalistische Religion, ich muss den Religionsgründer aufessen, was ist das denn? Und dann hat Jesus gefragt, seine 12 Jünger, wollt ihr auch gehen? Und Petrus hat gesagt, wohin sollen wir gehen? Ja? Wir verstehen zwar nicht, was hier gerade läuft, aber wir bleiben bei dir, denn du hast Worte des ewigen Lebens. Das hat er dann schon begriffen. Es lohnt sich, bei Jesus zu bleiben. Und genau das ist das Paradoxon des Glaubens. Bei ihm zu bleiben, selbst wenn der Glaube an Gott keine Vorteile zu bringen scheint. Selbst wenn ich mich von ihm verlassen fühle, bleibt er mein Gott. Und das hat die Ruth gespürt, das war da bei der Naomi. Die hat zwar gejammert und geschimpft, aber sie hat weiter gebetet. Sie ist weiter zum Gottesdienst gegangen, hat geglaubt, irgendwie bringt das schon was, auch wenn ich es jetzt nicht erkennen kann. Und so sollen auch wir an Gott festhalten, selbst wenn er mich scheinbar vergessen und verlassen hat. Und dieser Text, den wir heute im Bibelgespräch auch schon betrachtet haben, vom Hiob in Kapitel 19. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Nur ein paar Texte vorher, im selben Kapitel, sagt Hiob zu seinen Freunden, die Hand Gottes hat mich getroffen, warum verfolgt ihr mich wie Gott? Er fühlte sich von Gott gestraft, von Gott verfolgt und doch sagte ein paar Sätze später, ich sehne mich danach, diesen Gott zu treffen. Scheint nicht zusammenzupassen, aber das genau ist die Realität eines gläubigen Menschen, der Dinge erlebt, Schicksalsschläge, die er nicht erklären kann, die er sich nie gewünscht hat, die keiner von uns sich wünschen würde. Leid, Schicksalsschläge, aber die uns nicht dazu zwingen können, uns von Gott abzuwenden. Am Ende ist er immer noch unser Gott. Und das hat die Ruth gespürt. Und deswegen hat sie gesagt, dein Gott ist mein Gott. Das ist Mission. Und ist das nicht eine große Erleichterung auch für euch, dass ihr jetzt wisst, ihr dürft ehrlich sein. Ihr müsst nichts vorspielen, hier den frommen Menschen, der still und demütig alles erträgt und nicht aufmuckt. Das erwartet Gott nicht von uns. Gott möchte, dass wir ehrlich sind. Aber dass wir bei ihm bleiben, egal was passiert. Das ist das Einzige. Festhalten, wie der Jakob festgehalten hat und gesagt hat, ich lass dich nicht gehen, du segnest mich denn. In diesem Kampf in der Nacht gegen den Fremden, der ihm die Hüfte ausgekugelt hat. Schmerzhafte Erfahrung. Aber es gibt ihm festgehalten. Festhalten an Gott. Und das finden wir immer wieder in der Bibel auch. Psalm 73 ist ja ein Paradebeispiel dafür. Ne? Psalm 73 von Asaf. Als es mir wehe tat im Herzen und mich stach in meine Nieren, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war wie ein Tier vor dir. Vielleicht kennen wir das, wenn wir so richtig Schmerzen haben. Da vergisst du alles andere. Da war ich wie ein Tier vor dir. Und dann sagt er gleich im nächsten Vers 23, Psalm 73, Vers 23, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Dieses dennoch, ja, das ist die Antwort des Glaubens. Dieses eine Wort sollten wir mitnehmen und uns merken, dennoch, egal was passiert, ich halte fest. Ich bleibe bei dir. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Wenn der Leib verschmachtet, ist es schon schlimm genug. Körperliche Beschwerden, Schmerzen, Einschränkungen. Wenn die Seele verschmachtet, ist das noch mal schlimmer. Depression, Einsamkeit, kein Selbstwertgefühl. Die Seele verschmachtet. Und, aber dennoch sagt, ich bleibe bei dir. Du bist alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Ja? Dieses Bild vom Festhalten, vom Bleiben. Dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Gott in der Bibel ist nicht nur irgendein Gott. Er ist immer mein Gott oder dein Gott. Das findet sich schon in allen wichtigen Dokumenten. Im Schöpfungsbericht zum Beispiel, lasset uns Menschen schaffen, ein Bild, das uns gleich sei. In den 10 Geboten, in den ersten 5 Geboten steht in jedem Gebot der Herr, dein Gott. Nicht nur einfach der Herr, sondern dein Gott. Es ist etwas Persönliches, etwas, das uns nahesteht. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Ja? Dein Gott ist mein Gott. Und in Jesu Mustergebet, dem Vater unser, wird Gott explizit als unser Vater angesprochen, nicht nur Vater. unser Vater. Das, wir gehören zusammen. Dein Gott ist mein Gott. Auf diese Weise kann jeder von uns in jeder Lebenslage für andere Menschen eine Ermutigung sein, an Gott festzuhalten. Auch wenn es uns ganz schlecht geht und wir nicht glücklich darüber sind und gar nicht lächeln können und lieber Mara heißen als Naomi, auch dann können wir die Roots aus unserer Zeit überzeugen, dass es sich lohnt, an diesen Gott zu glauben, weil sie sehen, wir halten trotzdem fest an Gott. Und das möchte ich uns allen mit auf den Weg geben. Ich wünsche uns Gottes Segen. Amen. Ja, Vater, dieses wunderbare Lied ist schon ein Gebet. Wir haben es aus vollem Herzen gesungen. Unser Herz darf stille sein, auch wenn es viele Dinge gibt, die wir nicht verstehen, die wir nicht gut finden, für die wir vielleicht sogar dich verantwortlich machen, wie Naomi es getan hat oder Hiob. Danke, dass wir das nicht verbergen müssen, wenn es uns nicht gut geht. Danke, dass wir trotzdem wie Asaf sagen können, dennoch halte ich fest an dir. Ich bleibe bei dir, selbst wenn mir Leib und Seele verschmachtet. Bitte stärke du diesen Entschluss jetzt in uns, wenn wir von dieser Stätte gehen, dass wir das mitnehmen. Und wenn es nur ein Wort ist, dennoch. Dein Gott ist mein Gott. Danke, dass wir dich kennen dürfen, dass du uns lieb hast und dass du uns nicht vergisst, dass du uns nicht im Stich lässt. Du bist bei uns. Du führst uns zum Ziel. Das ist ganz sicher. Das hast du verheißen. Dazu stehst du. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.